Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Input.
Zu Basel stinkt der Rhein, weil er so wenig Wasser führt und manche Bauer steht vor Feldern, die viel zu trocken sind. Wir leben im Wasserschloss von Europa. Davon merken die Mauern zurzeit nicht viel. Wie kann das sein? Input will es genauer wissen. Wir treffen Wasserforscher und innovative Bauern und wir gehen nach Grindelwald, wo schon heute die Frage von morgen diskutiert wird. Die Frage nämlich, wem gehört eigentlich das Wasser? Der Kampf ums Wasser, am Mikrofon Caroline Türkauf.
Wasser ist für mich das Lebenselixier.
Ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ich begreife natürlich, dass ein Gewässer, wo man plötzlich Wasser rausnimmt und die Fische zu Grund würden gehen, dass das ein Problem ist. Auf der anderen Seite, wenn ein Bauer Salat setzt, dann kann es sich dann nicht leisten, die Sachen zu verdrücken.
Das Wasser ist ein Gut, das alle müssen können nutzen und wo alle auch müssen können dafür Sorge tragen.
Es ist die Faszination von einer anderen Welt. Also, wir sind Landlebewesen. Der Übergang Land und Wasser ist so ein Grenzbereich. Das hat etwas Magisches.
Input.
Ein See hat alles gegeben in den letzten Tagen, Wochen und man kann mittlerweile sagen, Monat. Die Sonne. Der Regen, der ist ausgeblieben. Die das am schnellsten zu spüren bekommen, sind die Schweizer Bauern. Im Unterschied zu anderen Ländern, wo der Anteil vom Wasserverbrauch von der Landwirtschaft 70% ausmacht, sind es hier bei uns nur gerade 12%. Der Rest eben, der kommt traditionellerweise von oben. Als Regen, und zwar im Frühling. Eine Tradition aber, die offenbar brüchig wird. Denn es ist das nicht der erste Frühling, der zu trocken ist. Warum das so ist, finden wir später raus. Jetzt stehen wir nämlich in brietiger Hitze vor einem grossen Weizenfeld. Die Luft flimmert, im Hintergrund schimmert blau der Bielersee. Es ist das Weizenfeld von der Familie Van der Fer. Wir stehen hier mit dem Simon Van der Fer. Sein Vater ist vor vielen Jahren von Holland hier ins Seeland ausgewandert. Jetzt, als er so hier neben mir vor dem Weizenfeld steht, sind die Lachfalten aus dem Gesicht des 30-Jährigen verschwunden.
Also man sieht in diesem Weizenfeld sehr deutlich, dass der Weizen stellenweise sehr stark gelitten hat. Der Boden hier ist grünig, das heisst, es kann wenig Wasser gespeichert werden. Und wenn es dann lange nicht regnet, dann fängt sogar ein Weizen, der die Trockene gut verleiden kann, an reagieren. Und der Weizen, man sieht das, hat ein kleines Ähre, das Blatt ist zusammengerollt. Und es ist beelendend zu sehen, wie der leidet. Es tut einem weh, weil man hat den Weizen gesagt, man hat probiert, möglichst exakt zu säen. Man hat im Frühling geschaut, dass er möglichst gute Startbedingungen hat. Und wenn nachher die Natur nicht mithilft und quasi der Ertrag vertrocknet, dann tut es einem weh.
Ist es jetzt einfach da sehr speziell oder ist es in den letzten Jahren schon so, dass Sie sagen, dass wir immer mehr gesehen haben, dass der Regenmangel in dem Monat, wo es regnet, oder in diesen beiden Monaten weniger wird?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, so genaue Regenmessungen habe ich nicht gemacht, aber auch im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, sind die Frühlinge tendenzmässig jetzt in unserer Region eher trockener gewesen. Es hat sich dann unter einem Jahr teilweise wieder ausgeglichen. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was man dann wünscht. Klar, wir können nicht die Fünfe und Zweckli haben, von der Verteilung her, aber zu viel Wasser auf einmal ist natürlich auch schädlich.
Und da kann man jetzt gar nicht machen, dass es besser kommt. Die Bewässerung unmöglich.
Also man könnte theoretisch schon Getreide bewässern. Die Frage ist, ob sich Aufwandertrag im Verhältnis ist. Und wenn man Wasser gibt, dann kommen zuerst die Heikelkulturen zum Zug, sprich flachwurzelnde Sachen, Spezialkulturen, Herdöpfel, Gemüse. Und dann, wenn man dann am Schluss immer noch Wasser und Zeit und Geld zur Verfügung hat, zum Investieren, dann kann man dann meinetwegen noch ins Getreide gehen. Aber für mich höchst fragwürdig.
Der Simon Van der Fer ist sich seiner Sache sicher. Er hat Agronomie studiert und gibt sein Wissen auch an einer Schule weiter. Die Van der Fers haben keine Tiere, betreiben dafür Agrotourismus und sie pflanzen neben Weizen auch Zuckerrüben, Raps, Sonnenblumen und Bohnen an. Der Simon Van der Fer ist enorm umtriebig, politisiert auch im Gemeinderat und zwar als Parteilose. Die Bemerkung ist ihm ganz wichtig. Er ist gut vernetzt und kennt viele andere Bauern. Einer von ihnen ist auch noch vor uns auf den Hof gekommen, um zu schildern, wie es ihm so zur Zeit geht mit dieser Trockenheit. Es ist das der Christian Horni. Er ist 27 Jahre alt, hat einen eigenen Hof, sagt, er liebe seine Arbeit, hat zurzeit aber wegen dem Wassermangel speziell viel Sorgen. Denn auf seinem Hof gibt es vor allem Gemüse.
Es geht immer mehr an die Substanz. In der ersten Zeit von dieser Trockene hat man es eigentlich mit Wässern relativ gut hergebracht. Man hat es eigentlich auch hergebracht, dass die Sache auch noch gewachsen ist. Aber mit der zunehmenden Länge von dieser Periode sind wir jetzt eigentlich langsam an einem Ort angelangt, wo man muss sagen, es ist noch ein Erhalten. Und viel mehr ist es eigentlich im Moment nicht mehr. Also, Wachstum ist nur noch fast möglich im Zusammenhang mit Regen. Jetzt, über das Wochenende hat man es wieder gesehen, sobald dass es mal wieder eine Regenperiode gibt oder dass sie wieder mal etwas von oben bekommen, dass das Wachstum wieder gefördert wird. Aber rein in so einer langen, trockenen Periode, wie wir es jetzt hatten, ist es eigentlich nur noch das Erhalten von der Kultur. Ja.
Das heisst, dass sich dann jetzt schon abzeichnen, dass sie werden Ertragseinbuße haben?
Bei dem, was man jetzt früh erntet, wird es vielleicht die eine oder andere, vor allem jetzt Herdöpfel, vielleicht die eine Einbusse geben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat man es doch jetzt noch mit Wässern hergebracht, dass man im Stand heute eigentlich kann sagen, ja, es könnte eigentlich immer noch eine ertragskräftige Ernte geben. Vielleicht nicht ganz in jeder Kultur, aber ich sage jetzt mal, plus minus kann man das eigentlich jetzt noch nicht sagen, bei dem, was man im Herbst erntet.
Sie wollen nicht ins Mikrofon reinklagen, betonen die beiden jungen Bauern. Wollen führen schauen. Führen schauen heisst für sie, sich für die Zukunft rüsten. Eine Zukunft mit trockenem Frühling und nassen Winter.
Dass man jetzt also auch immer wieder, wenn solche trockene Phasen kommen, dass man sich dort überlegt, dort, wo man bis jetzt vielleicht noch nicht wässern kann. Dort haben wir konkret jetzt auch wieder Sitzungen, dass man Projekte ausarbeitet, dass man eventuell in Zukunft auch dort neue Erschliessungen machen könnte. Ja, und eigentlich an vielen Orten wegkommt vom Oberflächengewässer, sondern dass man dort eben auf das Grundwasser eigentlich zugreift, dass man dort mehr Speicherkapazitäten hat.
Also eben, wenn man das sogenannte Oberflächenwasser, also das Wasser von Quellenflüssen oder dem See braucht. Die Bauern vom Seeland, einer von dieser Region der Schweiz, die in den letzten Jahren sehr wenig Regen abbekommen haben, sind extrem gefordert, sagt der Simon van der Veer.
Betriebe bei uns im Seeland, die müssen sich in Zukunft, wenn sie Spezialkulturen haben, Herdöpfel haben, vielleicht auch andere Kulturen, überlegen, wie kann ich möglichst viel Wasser speichern für Kultur und muss ich unter Umständen investieren in eine Bewässerungstechnologie, damit ich gezielt meinen Kulturen Wasser geben kann.
Sie schon müssen neu investieren in eine Bewässerungstechnologie hier bei Ihnen auf Ihrem Hof?
Wir haben ganz konkret noch nicht investiert, aber wir sind dran, an einem Projekt herumzustudieren, für Wasser bis zu den Feldern zu nehmen. Gewisse Kulturen tun wir bewässern in Zusammenarbeit mit Nachbarbetrieben, aber da sind wir effektiv jetzt dran.
Und woher kommt das Wasser?
Das Wasser, das kommt aus dem, im Moment ist es Oberflächenwasser.
Im Moment noch das Oberflächenwasser aus dem See, dem Fluss oder der Quelle. Noch, weil wenn es ums Brauchen von diesem Oberflächenwasser geht, sind Nutzungskonflikte immer schon vorprogrammiert. Das sei alles Andreas Ideal, sagt der Simon van der Veer.
Wir haben zum einen Fischer, Naturschützer, die eine gewisse Wassermenge brauchen, damit überhaupt noch ein Fisch und Lebewesen können existieren können, die kleineren Gewässer, die angewiesen sind auf Niederschläge, damit sie überhaupt Wasser führen. Und auf der anderen Seite ist die Landwirtschaft, die Wasser braucht. Und da gibt es natürlich schon Konflikte, wenn die Behörden sagen, und jetzt wird aus diesem Graben aus dem Fluss kein Wasser mehr genommen. In der Regel sind das dann Kantone, die sagen, Fluss X kein Wasser mehr, Fluss Y okay. Ich muss sagen, ich habe dort auch ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich begreife natürlich, dass ein Gewässer, wo man plötzlich Wasser rausnimmt und die Fische und alle anderen Lebewesen zugrunde würden gehen, dass das ein Problem ist. Auf der anderen Seite, wenn ein Bauer Salat setzt oder sonst etwas setzt, dann nimmt sehr viel Geld in die Finger. Und dann kann es sich nicht leisten, einfach nicht zu bewässern und die Sachen zu vertrocknen.
Nutzungskonflikt, wie ihn der Simon van der Veer hier beschrieben hat, werden zunehmen, wegen dem Klimawandel. Davon gehen die Fachleute vom Bund aus. Sie arbeiten darum zurzeit an einem Strategiepapier, das sagt, wo der Anbau von welcher Kultur sinnvoll ist und wo eben nicht. Es wird also zu Veränderungen in unserer Landwirtschaft kommen. Viele Bauern müssen umdenken. Auch davon sind Fachleute überzeugt. Der studierte Agronom und Seelandbauer kennt die Diskussion. Die Diskussion über den Kampf ums Wasser. Scheuchen möchte er sie auf keinen Fall. Warnt aber vor sogenannten Schnellschusslösungen. Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass die Bauern noch mehr Wasser sparen könnten.
Man kann natürlich im Bereich der Wassereffizienz auch in der Schweiz sehr viel machen. Aber sobald wir in Massnahmen investieren, um die Wassereffizienz zu erhöhen, dann ist das subito mit Investitionen verbunden. Und ob man das am Markt erreichen kann, was wir an mehr Investitionen haben, damit man Wasser sparen kann, das wage ich zu bezweifeln.
Das Credo von Simon van der Veer, jede Medaille hat auch eine Hinterseite. Alle Massnahmen gegen die Trockenheit, sei es Bewässerungsanlagen oder Methoden zum effizienter Bewässern oder neue Anbaumethoden, haben wieder einen Nachteil. Der junge Bauer bringt ein Beispiel aus der Forschung.
Also wir kennen bereits heute Anbaumethoden, man sagt denen pfluglose Anbautechniken, wo man auf das Pflügen, also auf das Wenden vom Boden verzichtet. Wenn man wendet, den Boden pflügt, dann verlieren wir durch die Bodenbearbeitung etwa 30 Liter Wasser auf einen Quadratmeter, nur durch diese Tätigkeit. Und das ist haben oder nicht haben, gerade in einem Frühling wie jetzt. So Systeme haben natürlich Vor- und Nachteile. Eben Vorteile haben wir gehabt mit dem Wasser, das weniger verdunstet. Auf der anderen Seite braucht es auch wieder mehr Pflanzenschutz, weil man vorher muss das Unkraut, das man sonst vernichten mit dem Pflug, chemisch abspritzen. Also es hat alles zwei Kehrseiten vor Medaillen. Es gibt kein Patentrezept.
Mehr Spritzen kostet auch mehr Geld, kommt dazu, als der Verbrauch von mehr Pflanzenschutzmitteln nicht unbedingt unserem Bedürfnis nach immer mehr Biogemüse gerecht wird. Es sind vor allem die Mehrkosten, die durch die neuen Bewässerungstechniken der Bauern anfallen, die ihnen Sorgen machen. Die Marge vom Bauer wird also kleiner und das kann es auch nicht sein. Trotzdem, Lösungen müssen annehmen, damit die Bauern können überleben können. Weil bis jetzt haben sie Wasser gratis vom Himmel bezogen oder sie haben es, wenn es hart auf hart ist, aus Seen und Flüssen können abzapfen. Auf die Länge aber geht das nicht. Wenn der Regen im Frühling immer weniger wird, können sie nicht einfach mehr und mehr von Flüssen und Seen abzapfen. Die Veränderung der Niederschläge stellt die direkt wirtschaftlich vom Wasser abhängen, vor grosse Herausforderungen. Das sagt einer, der sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Wasser beschäftigt. Der Wasserchemiker Bernhard Werli vom Wasserforschungsinstitut EAWAG.
Meine Kollegen, die in der Klimaforschung tätig sind, die sagen häufig, dass die Temperaturen wärmer wird, ist viel sicherer, als die meisten Leute denken. Das heisst, Gletscher werden zurückgehen. Sie gehen jetzt zurück und das wird auch weiterhin zunehmen. Das könnte sein, dass eben eins von unseren Wasserreservoiren, Gletscher, in Zukunft nicht mehr so zur Verfügung steht und das wird den Wasserkreislauf ändern. Nun passiert das in der Schweiz eben vor einem Hintergrund, dass wir sehr viel Niederschlag haben verglichen mit anderen Teilen der Welt. Also es ist jetzt nicht die Gefahr, dass wir vertrocknet und verdurstet. Es ist höchstens eine Gefahr und eine Voraussage, dass sich die Saisonalität der Niederschläge ändern wird. Dass wir vielleicht mehr trockene Sommer haben und dafür feuchtere Winter. Das ist etwas, wo die Kollegen in der Klimaforschung sagen, das ist eine reale Möglichkeit. Jetzt aber, wenn es sehr trockene Sommer gibt, dann müssten die Bauern eine Art Notbewässerung haben, damit sie ihre Ernte einfahren können. Und da sind wir noch nicht gut gerüstet. Die Bewässerung in der Landwirtschaft ist von Kanton zu Kanton anders. In gewissen Kantonen braucht es eine Konzession, in anderen braucht es eine Bewilligung. Die wird unterschiedlich gehandhabt. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, wir würden uns intensiver damit beschäftigen, wie können wir die landwirtschaftliche Produktion auch in trockenen Sommer garantieren.
Warum ist das bis jetzt noch nicht gemacht worden?
Ich glaube, weil so richtig trockene Perioden sehr selten sind. Und dann ist natürlich die Frage, investieren wir in eine teure Bewässerungsinfrastruktur, die wir vielleicht nur alle 10 Jahre brauchen oder noch weniger. Und das ist eine schwierige Entscheidung, weil die Landwirtschaft muss effizient arbeiten. Die sind ja unter Kostendruck.
Oder wäre die Politik eigentlich gefordert?
Ja, die Wasserversorgung in der Schweiz ist ja sehr stark über Gemeinden organisiert. Und das hat sich auch bewährt, das ist nah bei den Leuten. Aber das hat den Schwachpunkt, dass die Wassersicherheit in den Gemeinden unterschiedlich ist. Das heisst, die Gemeinde, wo man ein See ist, die haben ein grosses Reservoir vor der Haustür und andere Gemeinden, die vom Grundwasser abhängen, sind vielleicht verletzlicher. Das würde heissen, dass man ähnlich wie beim Abwasser, wo man Kooperationen gemacht hat, also gemeinsübergreifende Lösungen gesucht hat, dass man auch bei der Wasserversorgung ein bisschen grösser muss denken. Grössere Verbünde, dass man einen Plan B hat, wenn es wirklich trocken ist. Und wenn man Wasserversorgungen stärker vernetzen und zusammenschliessen, kann man Wasser vom Punkt A zum Punkt P pumpen. In der Schweiz sind die Reserven sehr gross, aber sie sind nicht überall verfügbar.
Das würde ja auch auf die Solidarität der einzelnen Gemeinden sich stützen, das Konzept, das Sie jetzt aufgezählt haben. Dass man dann wie willens ist, zu denken, ja, wir haben genug, darum können wir quasi Wasser von uns überschiffen. Oder man muss vielleicht dann auch Wasser verteuern, dass es sich dann die lohnen, für eine Gemeinde allenfalls wie Wasser abzugeben.
Ja, der Wasserpreis ist natürlich ein kritischer Punkt. Ein gutes Produkt kostet etwas. Das heisst, weil wir in der Schweiz eigentlich in den Leitungen nur Trinkwasserqualität haben, ist das schwierig. Man muss nicht unbedingt Trinkwasserqualität haben, um Felder zu bewässern. Das wiederum würde heissen, es braucht ein anderes Netz. Und die Netze generell sind natürlich teuer. Aber das sind Abwägungen, die man muss sorgfältig treffen muss. Generell haben wir im Wasserbereich das Problem, dass man sehr lange Investitionszyklen hat. Der ganze Abwasser- und Wasserversorgungsbereich, der hat Hunderte von Milliarden Franken gekostet. Und entsprechend tut man das nicht so schnell und einfach ändern. Nur, weil jetzt sichtbar wird, dass wir verletzlich sind bei der Wasserversorgung, müssen wir die nächste Welle an Investitionen eben zukunftsgerichtet einsetzen.
Unser Umgang mit dem Wasser verändert sich, muss sich verändern, denn der Klimawandel findet statt. So hat es zum Beispiel im Berner Seeland je länger, je weniger Wasser. Z'Kindlwald zum Beispiel, also in der Bergregion, tendenziell eher zu viel. Und z'Kindlwald wird schon heute intensiv die Frage vom Morgen diskutiert. Die Frage nämlich, wem gehört eigentlich das Wasser? Wer darf es brauchen, wenn es knapp wird? Waves featuring Sharon van Etten mit ihrem Stück Waters. Gewässer,
Die gibt es bei uns in der Schweiz im Verhältnis zu anderen Ländern wie Sand am Meer.
DS3 Input.
Wir leben im Wasserschloss Schweiz, haben einen gewaltigen Vorrat am Trinkwasser. In den drei Reservoirs der Seen, im Grundwasser und den Gletscher lagern nämlich Trinkwasser für die nächsten 250 Jahre. Theoretisch, denn der Klimawandel nackt die Wasserreservoirs an. Die Gletscher gehen zurück. Das Ressourcenwasser wird kostbarer. Nutzungskonflikte sind vorprogrammiert. Das zeigt sich schön in Grindelwald, wo die Gletscher schmelzen und ums Wasser gekämpft wird. Das Bärnli nach Grindelwald schlängelt sich durchs Tal, steigt langsam, kommt der gewaltigen Kulisse von Eigermönch und Jungfrau immer näher. Das Jahr, der Kleben vor den Fenstern, nehmen ihre Kameras nicht mehr von den Augen. Und dann kommen wir zu Grindelwald an. Dem Dorf, das vom Tourismus lebt. Gut vom Tourismus lebt. Das Dorf wird grösser und grösser. Viel, viel mehr mögen es nicht mehr vertragen, sagt der Vizegemeindepräsident, der selber zwei Hotels führt, der Andreas Kaufmann. Er führt uns zu einem der Highlights vom Dorf, zu einem ganz speziellen Ort, zur Gletscherschlucht. Gewaltig steigen über uns die Berge auf. Der Gletscherbach, der trägt zurzeit verhältnismäßig wenig Wasser. Kein Wunder bei dieser Trockenheit. Als der Bach im Moment eher ein kleines Rinnsal ist, stört Andreas Kaufmann aber nicht gross. Noch nicht vergessen sind Ängste, dass der Gletscherbach könnte das Dorf fluten, weil der Gletscher schmilzt. Wegen dem Klimawandel.
Das ist leider eine Tatsache. Es hat sich auf dem Gletscher hin ein Gletschersee gebildet. Und für die Gefahr von dem eventuell auslaufenden Gletschersee zu bannen, haben wir hier vorne müssen einen 2,5 Kilometer langen Tunnel in den Berg brechen, der dann als Überschusskanal von diesem Wasser dient.
Können Sie mir das erklären? Also, wie bildet sich genau der Gletschersee?
Durch das Zurückziehen von diesem Gletscher hat sich ein grosser Damm mit Schuttmaterial, mit Moränen gebildet, wo plötzlich der Abfluss, der natürliche Abfluss vom Oberflächenwasser von dem See hat verhindert. Durch das hat sich hinter dieser Moräne ein grosser See gebildet mit zeitweise bis zu 1 Million Kubikmeter Wasser. Und da hat man natürlich schon Angst bekommen, dass der plötzlich schlagartig könnte auslaufen. Das ist jetzt mit dem Kanal, mit dem Tunnel, den wir bauen, eigentlich gebannt.
Und wie teuer ist der gewesen?
Ja, der hat sehr viel Geld gekostet. Das waren nahezu 15 Millionen. Wann ist aber zum Glück der Kanton Bern hat, unter die Arme gegriffen.
Als der Gletscher schmilzt, mich im Weh, sagt der Vizegemeindepräsident von Grindelwald, der Andreas Kaufmann. Wir sind aber mehr als froh, als man die Gefahr von einer Flutwelle mit dem teuren Kanal in den Griff gekriegt hat. Aber meint er, das Wasser bietet noch viele andere Gefahren, die es früher so nicht gegeben hat, weil sich das Klima am Verändern ist.
Ja, das fährt zalleroberst in den Berggipfeln an mit dem Verschwinden vom Permafrost, was natürlich nachher einen gewissen Steinschlag mit sich bringt in diesen Wasserläufen. Es geht aber nachher weiter durch Überschwemmungsgefahr, Überflutungsgefahr in unserem Talboden. Und was wir in der letzten Zeit auch mehr haben, sind sogenannte geringe Einfälle, die auf der Seite der Bäche dann zu Ufer zusammengehen.
Wieso passiert das?
Das passiert vor allem dann, wenn eben grosse Ereignisse eintreten, wenn Gewitter in Jahreszeiten kommen, wo man sie nicht so gewohnt war, wie zum Beispiel im Frühling mit der Schneeschmelze zusammen.
Das Wasser hat die Grindelwald noch immer bewegt. Das sieht man als Bergbewohner halt gewohnt, betont Andreas Kaufmann, Vizegemeindepräsident von Grindelwald, und gibt sich locker. Auch wenn zum Beispiel die Tatsache, dass der Permafrost, also der Durfrost, zurückgeht, Berge abbröckeln lässt, im Schutz denken gibt und zum Handeln veranlasst, als man eben vor allem Hochwasserschutzmaßnahmen ergreift. In den Bergen wird tendenziell gegen zu viel Wasser gekämpft, im Tal unten hat es zu wenig. Die Bauern im Seeland stehen vor austrocknenden Weizenfeldern. Das haben wir im ersten Teil dieser Sendung gehört. Mit dem Wasser um sich schleudern, Wasser verprassen will aber auch in Grindelwald niemand.
Wir sind in der glücklichen Lage zu sagen, dass wir keinen Wassermangel haben. Was aber nicht heisst, dass man Wasser nicht gleich tut, wirtschaftlich umgeht damit und eher tut sparen.
Der Grindelwald ist mit seinem Tourismus massiv vom Wasser abhängig. Das heisst konkret, man muss Wasser optimal ausnutzen. Besonders in der Hochsaison,
wenn nicht nur die einheimischen 4'000 Bewohner Wasser brauchen, sondern auch die zusätzlichen 15'000 Touristen. Zum Beispiel über die Festtage die Kapazität von 0 auf 100 aufschrauben. Das braucht eine optimale Wasserinfrastruktur, sagt der Vizegemeindepräsident Andreas Kaufmann. Und die Infrastruktur, also die Leitungen bis zum letzten Schale hindern und die Hochkapazität in der Kläranlage, das alles kostet.
Die ganze Wasserinfrastruktur ist ein grosser Kostenfaktor in einer Gemeinde. Wir haben dort, so wie es der Kanton vorschreibt, eine Spezialfinanzierung. Das heisst, alle Gebühren, die aus dem Wasser reinkommen, müssen dann zweckgebunden für das Wasser gebraucht werden. Und diese Rechnung die haben wir recht gut im Griff, zum Glück.
Also das heisst, der Wasserpreis ist höher in Grindelwald als an einem anderen Ort, in einer anderen Gemeinde, also markant höher?
Markant höher nicht, aber ganz sicher höher als an ein paar Orten, ja.
Vertragen das die Leute immer vom Dorf, wenn sie die Wasserinfrastruktur tragen, von diesen Touristen, die dann hier nächtigen? Oder ist da ein bisschen so eine Wolle umeinander?
Ich glaube, es muss sich jeder bewusst sein, was hierher kommt. Was hierher kommt, kann eine Zweitwohnung erwerben oder hierher kommt, kann wohnen. Dass er halt in einem Gebirgstal ist und dass da gewisse Spezialitäten, gewisse Eigenheiten einfach zu akzeptieren sind.
Die Eigenheit wird zum Beispiel, als man eben in einem Dorf ist, was sich ganz und gar im Tourismus verschrieben hat. Im Kopf vom Vizegemeindepräsident Andreas Kaufmann gibt es dann auch eine klare Hierarchie, wie das Wasser soll genutzt werden.
Es geht um eine gewisse Interessensabwägung. Für mich jetzt von Seite der Gemeinde ist klar, dass die Sicherstellung des Brauchwassers von der ortsansässigen Bevölkerung und vom Tourismus am Ort oberste Priorität hat. Ganz kurz hinten dran in dieser Prioritätenliste kommt sicher Beschneiungsanlagen, dass die gut können funktionieren können. Auf das sind wir im Winter einfach angewiesen. Nachher kommt die Stromproduktion, die wir recht gut anstehen in Grindelwald schon. Und von dann an ist dann für mich der Naturschutz schon ziemlich im Konflikt mit eventuellen Zusatznutzungen vom Wasser. Wobei solche Projekte müsste man sicher wieder einzeln anschauen.
Klar ist, der Naturschutz steht von der Vizegemeindepräsidentin nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht das Wohl von der einheimischen Bevölkerung und der Touristen. Wem aber gehört das Wasser?
Grundsätzlich gehört das Wasser dem Kanton.
Trotz dem Grundsatz aber, die Autonomie der Gemeinde, für was sie ihr Wasser will brauchen, ist gross. Und das führt automatisch zu Nutzungskonflikten. Die Frage, wie nutzen wir das Wasser, die ist mit diesem Grundsatz nämlich noch nicht beantwortet. Und die Frage hat das Grindelwald in letzter Zeit fest mobilisiert und zeigt damit klassisch einen von diesen Wassernutzungskonflikten auf, von denen es in Zukunft noch mehr wird geben. Wir schauen uns den Konfliktstoff von näherem an, verlassen darum die Schlucht, steigen ins Göndeli. Und zwar mit dem Tourismusdirektor von Grindelwald, im Toni Baume. Seit 35 Jahren ist er im Geschäft, ist Grindelwald aufgewachsen. Bei der Mittelstation steigen wir aus und laufen einem Wasserfall entgegen. Weit oben sehen wir ihn, wenn er den Berg runterfällt. Hier, wo er ein Bach ist, halten wir an. Der Tourismusdirektor Toni Baume hat gekämpft für den Wasserfall.
Für uns ist es einfach wichtig, dass wir so ein Schmuckstück, wie wir jetzt hier vor uns gesehen haben, erhalten können und das mit der Stromproduktion müssen opfern. Wir sind grundsätzlich ganz klar nicht gegen Wasserkraft, nicht gegen Stromproduktion. Das ist klar, wir brauchen Strom, genau gleich wie alle anderen auch. Aber es ist immer eine Frage des Verhältnisses. Und wo man dann erklärt, dass das eine Planung, dass das in der Planung ist, dass man das Wasser oben nachher abzweigen will, via Druckleite hier in das Gebiet leiten und hier ein Kraftwerk machen. Mit anderen Worten, den Bach mehr oder weniger stilllegen. Alles wäre nicht gegangen, das ist klar. Wir haben immer noch gewisse Restwassermengen, die müssen eingehalten werden. Aber das wäre im Vergleich von dem, was wir jetzt sehen, wäre das absolut, das wäre kein Vergleich gewesen. Aufgrund von dem sind wir aktiv geworden und haben gesagt, es kann nicht sein, dass man dort ein Wasserkraftwerk macht und den Bach trocken legt. Es ist nicht nur der Wasserfall, es ist das ganze Gebiet hier, wo wir sind, wo touristisch sehr, sehr wertvoll ist. Wenn ihr im Sommer da seid, der Gast kann mit der Firstbahn bis aufs Board, 10 Minuten, ist mit dem Kinderwagen hier an einem Bach, wo Natur pur ist. Die Kinder spielen im Wasser, sie sind im Wasser am Baden im Prinzip. Also das wäre alles zusammen eigentlich der ganzen Geschichte abhanden gekommen. Und da sind wir der Meinung, das kann es nicht sein. Und durch das sind wir aktiv geworden.
Zum Tourismusverein denn?
Ja, der Tourismusverein und verschiedene Naturliebhaber haben einen Verein gegründet. Nicht der Tourismusverein hat den Verein gegründet, sondern das waren Leute, die jetzt gefehlt haben, wir wollen das schützen. Aber der Vorstand von Grindelwald Tourismus war einstimmig dafür, dass wir das unterstützen in dieser Art. Wir haben eine Petition eingereicht und gesagt, es kann nicht sein, dass der Bach Lankl trockengelegt wird. Und die Bevölkerung von Grindelwald war zu 99% der Meinung, dass sie richtig sind. Und das haben wir eingereicht. Und jetzt ist es so, dass das im Moment existiert ist und wahrscheinlich nicht kommt. Und wir dank dem eben, was haben wir erreicht, was wir wollen, dass der Bach Bergbach bleibt und die Stromproduktion an einem anderen Ort gemacht wird. Wir sind der Meinung, wie ich vorher gesagt habe, Strom ist wichtig, wir brauchen Strom wie alle anderen auch. Aber die Frage ist immer, sind wir ein Tourismusort, wo wir zur Natursorge haben, oder sind wir ein Ort, wo wir Strom produzieren müssen? Wir sind der Meinung, wir sind unser Kapital im Tourismus und wir müssen zu unserem Kapital schauen.
Ein Tourismus, aber ein Kapital, das extrem viel Strom braucht.
Ja, das ist richtig, das ist das, was ich ja gesagt habe. Aber wenn man das Verhältnis hat geschaut, wie viel Strom das da wäre produziert worden, zu einer Zeit, wo meine, im Winter ist, kommt in diesem Bach fast kein Wasser, also das wäre wieder nicht gewesen, für Strom zu produzieren. Im Lauf vom Herbst, Anfangswinter, ist es gleich, als wäre im Prinzip im Sommer, in absoluter Hochsaison, das wäre, weil man nachher da kein Wasser hätte gehabt. Aber dass wir Strom brauchen, ist absolut klar. Aber wir haben bereits zwei Kraftwerke haben wir auf unserem Boden mit über 60 GB, die wir produzieren, Gigawatt, die wir produzieren. Und von diesem Hintergrund sind wir der Meinung, dass wir unseren Teil leisten zur Stromproduktion.
Also geht dann mit diesen beiden Kraftwerken der Energiehaushalt von Grindelwald vollumfänglich selbstständig gedeckt werden?
Nein, das kann es nicht. Es ist natürlich ein Kraftwerk, das sehr viel produziert, ist das Kraftwerk von Jungfraubahn. Die brauchen natürlich den Strom für ihre Bahn zu betreiben. Das ist ganz klar. Also ganz klar nicht vollumfänglich decken, das nicht, aber ein Teil davon.
Trotzdem, die Auffassung, dass die Wassernutzung für die Touristen in Form von einem Wasserfall schöner ist, als wenn man den Wasserfall für die Stromgewinnung braucht, hat sich mit Hilfe dieser Petition in einem ersten Schritt durchsetzen können. Mit dieser Petition sind also die Pläne der Stromerzeuger durchkreuzt worden. Und zwar in einer unheiligen Allianz von Umweltschutzverbänden und Touristico. Unheilig darum, weil sich die beiden Parteien sonst nicht immer so in den Arm liegen. Stichwort Wasserstreit für Schneekanonen.
Wenn man einen See machen muss, den wir brauchen für die maschinelle Beschneiung, dann haben wir dort in letzter Zeit schon Diskussionen gehabt, wo wir jetzt viel gehabt haben, das ist ein bisschen extrem. Aber wenn man im Leben etwas verändern will, muss man extrem sein, sonst verändert man nicht. Und durch das sind, ja, irgendwie, es ist, wir kommen gut aus miteinander, aber nicht, dass wir gerade immer die Zölle auf der gleichen Beine haben.
Können Sie das ganz kurz einer Unterwäldlerin mehr sagen, der See für die Schneemaschine, wie baut man denn so einen See?
Das ist ganz ein normaler Stausee, da wird eine Staumauer. Also Mauer, meistens ist es ja ein natürlich aufgeschütteter Damm, wo man nicht einmal etwas sieht von der Mauer. Und dort laufen die verschiedenen Bäche laufen dort drin. Und das Wasser wird dort gelagert im Sommer, so wie der Schnee im Winter, wenn man Schnee macht, wird das Wasser dort im Sommer zwischengelagert. Und im Herbst, wenn es kalt genug ist, wird das gebraucht, für eine Schneekanone zu betreiben. Weil ohne solcher Stausee ist es ganz klar nicht möglich, Kunstschnee zu machen. Und durch das brauchen wir das.
Weil ohne Kunstschnee wäre der Tourismusort Grindelwald verloren. Es schneit schon lange nicht mehr so viel, als man ohne Kunstschnee auskommt. Der Tourismus ist in hohem Maß vom Wasser abhängig. Er lebt gewissermaßen vom Wasser. Macht einmal einen Kopfreis. Wo sind ihr in die Ferien gegangen das letzte Mal? Eben, ans Meer, an See, in Schnee. Wie ist der Reiselogen definitiv kein Massenpublikum? Das Wasser lockt immer wieder. Darum setzt die Schweiz Tourismus nächstes Jahr noch mehr aufs Wasser. Auf die Tatsache, dass wir in der Schweiz nicht nur viel, sondern eben auch sauberes Wasser haben. Das Wasser soll touristisch noch stärker genutzt werden. Weitere Nutzungskonflikte sind also vorprogrammiert, wenn auch nicht das Grindelwald. Hier sei das Wasserpotenzial ausgeschöpft, sagt der Tourismusdirektor Toni Baume. Riverrafting oder sonstige Aktivitäten rund ums Wasser seien vorerst nicht geplant. Sie gemeint, setzt sie auf die Karte Naturschönheit, wie eben, als man den Bachlager-Wasserfall nicht für die Stromproduktion ausgedünnt hat. Schauen wir zum Schluss von unserem Abstechen nach Grindelwald mit dem Tourismusdirektor noch in Zukunft. Wie sieht es aus an dieser Stelle in 100 Jahren? Fließt denn überhaupt noch Wasser?
Ja, ich bin Optimist und ich bin der Meinung, der Bach hat noch Wasser. Weil wenn der Bach kein Wasser mehr hat, der Gletscher ganz alle vorziehen und wir wenig Schneefall haben oder noch weniger Schneefall haben, dann gibt es ein Problem. Also ich bin Optimist. Und dort ist auch das Thema, dass wir halt vielleicht die Menschheit müssen sensibilisieren, was passiert mit diesem Klima.
Klimawandel, Wassermangel, Hochwasser, schwierige Themen, die auch im Wasserschloss Schweiz nicht ignoriert werden können. Denn das Wasser, das zeigt die Sendung, ist unser Kapital. Und um das Kapital wird in nächster Zeit immer mehr gestritten. Wie damit umgehen? Wäre es am Ende gescheit, man darf das Wasser privatisieren, so wie das die Wirtschaft immer mehr fordert? Antworten nach Groove Armada und At the River. Wir braucht es literweise. 338 Liter, um genau sein. Jeden Tag, ohne gross darüber nachzudenken. Das Wasser. Wir, die im Wasserschloss Schweiz leben. Nur, das Wasserschloss ist auch nicht mehr das, was mal war. Gewisse Zimmer sind leer, andere stehen häufig unter Wasser. Und dann gibt es immer mehr Bewohner, die von diesem Wasser profitieren wollen. Denn ohne Wasser kein Leben. Was machen, damit unser Glas morgen nicht nur noch halb voll ist? Hier, wo er arbeitet, dreht sich alles ums Wasser. Wir sind im Wasser-Think-Tank der Schweiz in der EAWAG, dem international hoch angesehenen Wasserforschungsinstitut. Treffen hier Bernhard Wehrli, Wasserchemiker ist er und nach vielen Jahren immer noch fasziniert vom Wasser.
Es ist die Faszination von einer anderen Welt. Also, wir sind Landlebewesen. Der Übergang Land und Wasser ist so ein Grenzbereich und das hat etwas Magisches, wo die Seele direkt berührt. Der Himmel, der sich in einem Wasser spiegelt, bringt alle Elemente zusammen, eben das Land, die Luft und das Wasser. Und darum, ich glaube, fühlen sich die Leute dort auch wohl.
Wer kennt sie nicht, die belebende Wirkung von einer Dusche, wenn man gerade nicht mehr so mag? Weniger duschen und damit Trinkwasser sparen, damit die Bauern mehr Wasser für ihre Felder haben, ist aber nicht sinnvoll, findet der Bernhard Wehrli.
Wenn jetzt alle würden unglaublich viel Wasser sparen, dann würde unsere Schwemmkanalisation nicht mehr funktionieren, weil unsere Fäkalien müssen ja wegtransportiert werden.
Wenn wir alle nicht mehr duschen oder beim Zähneputzen das Wasser abstellen, verstopfen die Rohre bzw. den Abwasserkanal und müssen dann noch quasi künstlich durchgeschwemmt werden. Das bringt es nicht. Darum sind Aufrufe zum Wassersparen in der Fachwelt sehr umstritten. Ausnahme ist, wenn der betreffende Haushalt in einer kleinen Gemeinde liegt und das Wasser von einer Quelle zapft. Wenn man dem Bernhard Wehrli genau zulässt, wird aber klar, Wassersparen kann sich lohnen. Warmwassersparen kann sich lohnen.
Das Wassersparen ist eigentlich mehr eine Energiefrage. Das Wasser aufbereiten, umzupumpen und vor allem das Wasser aufzuheizen, kostet sehr viel Energie. Das heisst, es ist sinnvoll, dort was mit dem Wasser sparsam umzugehen, was mit Energiekosten verbunden ist.
Wasser und Energie, eine symbiotische Verbindung. Das Wasser braucht nicht nur viel Energie, um aufgeheizt zu werden, es hat selber auch unheimliche Energie. Eine Wahnsinnskraft, wenn es runterfällt. 60% von unserer Energie kommt darum jetzt schon vom Wasser. Und es sollen noch mehr werden. Das Stichwort dazu, der geplante AKW-Ausstieg. Nutzungsstreit, wie wir in dem letzten Teil von dieser Sendung zu Grindelwald kennengelernt haben, werden also zunehmen. Der Kiel Kopf vom Wissenschaftler sieht zwei Möglichkeiten, wie man die Wasserkraft in Zukunft nützt.
Es gibt also zwei Entwicklungsrichtungen. Die eine ist der Endausbau eigentlich von der Wasserkraft mit der kostendeckenden Einspeisungsvergütung. Das sind kleinere Kraftwerke, die man jetzt noch bauen muss. Und dort ist eigentlich die kritische Frage, wo kann man noch Kraftwerke bauen in der Schweiz? Das sind eher die Orte, wo schon andere Kraftwerke bestehen. Und dort, wo man natürliche Ressourcen haben, die auch für den Tourismus wichtig sind, die Gebiete müsste man eigentlich schützen. Man müsste sagen, dort sollte man kein Kraftwerk hinstellen. Der zweite Aspekt ist die Frage der Pumpenergie. Wie können wir in Zukunft Sonnenenergie oder Windenergie speichern für Tag und Nacht oder wenn es bedeckt ist und wenn die Sonne scheint? Und dort hat die Schweiz eigentlich auch eine gute Ausgangslage. Wir haben Speicherkraftwerke, die wie eine Batterie wirken mit sehr hoher Effizienz. Und dort gibt es einen grossen Ausbau, aber der Ausbau müsste eigentlich so erfolgen, dass er optimiert ist für die einheimischen erneuerbaren Energien. Und dann kann die Wasserkraft wie eine neue Rolle übernehmen. Also es ist nicht mehr unbedingt nur Produktionsmittel, sondern es ist auch ein Speichermittel. Das, denke ich, wäre eine zukunftsweisende Strategie.
Wo eben die Wasserkraft als Speicherkraft gebraucht wird. Wenn die Sonnenkraft viel Energie produziert, pumpt sie Wasser aufwärts. Im Speicher wird das Wasser gelagert, für wenn die Sonne nicht mehr scheint. Dann kann das Wasser losdonnern und so Energie produzieren. Der Druck, die Wasserkraft mehr zu nutzen, wird massiv zunehmen, ist der Fachmann Bernhard Wehrli überzeugt. Sei darum ganz wichtig, jetzt künftige Wassernutzungskonflikte vorauszusehen und dementsprechend Massnahmen zu ergreifen. Erreichen kann man das nur, sagt er, wenn sich die verschiedenen Interessensvertreter zusammen zu Lösungen zusammenraufen. Denn vor dem Hintergrund, dass das Klima immer extremer wird, gehen wir nicht darum herum, die Wasserversorgung sicherer zu machen. Denn das Wasser gehört uns allen.
Generell finde ich schon, dass Wasser eigentlich ein Gemeinschaftsgut ist, wo die Gemeinschaft zur Verfügung stellen sollte. Ähnlich wie Strassen, Elektrizität und andere Gemeinschaftsgüter. Es gibt ein Menschenrecht an Trinkwasser, aber das ist wie ein Minimum. Es gibt kein Menschenrecht für Wasserverschleuderung oder Verschwendung. Und dort hat die Wirtschaft vielleicht einen wichtigen Punkt, dass Wasser auch einen Preis haben müsste. Also wenn man sehr viel Wasser braucht, dann sollte man auch ein bisschen mehr zahlen. Wer Wasser spart, sollte vielleicht weniger zahlen müssen dafür.
Also, und das Wasser in der Schweiz ist echt zu billig?
Das ist so. Wenn man wirklich die Kosten für die Erneuerung der Infrastruktur rechnet, dann haben wir ein Problem, die zu finanzieren in Zukunft. Der Wasserpreis wird wahrscheinlich ein bisschen teurer werden müssen, damit wir weiterhin zukunftsfähig bleiben und eben auch die zusätzliche Sicherheit können einbauen können, die nötig sein wird, falls es einen Klimawandel und einen Wandel im Wasserkreislauf gibt.
Dass es so einen Wandel im Wasserkreislauf gibt, ist absehbar. Das hat nichts mit Pessimismus zu tun. Man muss sich einfach vor Augen halten, dass das eine grosse Wasserreservoir der Schweiz, nämlich das von der Gletscher, am Schmelzen ist. Dem Wasserkreislauf Sorge geben, dafür braucht sie übergeordnete Hand, ist der Wasserforscher Bernhard Werli überzeugt.
Man sieht das im Stromgeschäft. Man hat in der Schweiz jetzt eine Netzgesellschaft gegründet. Und die Netzgesellschaft ist auch eine Art Monopolbetrieb, weil man kann nicht ein Netz, ein Bahnnetz oder ein Wasserversorgungsnetz, ein Abwassernetz im Wettbewerb betreiben. Es braucht eine Organisation für das Gesamte.
Darum wird zurzeit auch daran umgedacht, wie man in Sachen Wasser die Autonomie der Gemeinden einschränken kann, die vom Bund hingegen stärken. Erst dann wäre es möglich, dass man, wenn es immer trockener ist, Massnahmen kann verorten, was Grossen und Ganze vom Wasserkreislauf Schweiz im Auge haben. Ein Wasserkreislauf, von dem immer mehr Menschen abhängig sind. Denn das Bevölkerungswachstum ist unbremst, die Zersiedlung vom Wasserschloss Schweiz geht weiter. Und das hat Folgen fürs Wasser.
Bei den Siedlungsflächen kommt es eigentlich darauf an, dass man möglichst wenig Fläche wirklich zubetoniert und dicht macht, sodass das Regenwasser kann infiltrieren und auch ins Grundwasser geht. Wenn man Strassen betoniert, Parkplätze betoniert oder mit Asphalt beleidigt, dann muss man eigentlich das Wasser nachher entsorgen und es steht nicht zur Verfügung für Grundwasserneubildung. Das heisst, je mehr Flächen man kann grün haben oder versickerbar haben, desto besser.
Mit dem Bevölkerungswachstum und immer grösseren Wohnflächenhunger von uns allen lässt sich das aber nur schwer vereinbaren. Einen Weg aber bietet das Bedürfnis nach immer mehr Wohnraum auch neue Perspektiven. Wie auch schon im ersten Teil dieser Sendung, wo wir erfahren haben, dass neue Wege in der Bewässerungstechnik immer eine Kehrseite der Medaille haben, gibt es auch in Sachen Neubauten eine Kehrseite, und zwar eine positive. Die Neubauten würden nämlich auch die Chance bieten, Neues auszuprobieren, ist der Bernhard Werli vom weltweit renommierten Wasserforschungsinstitut EAWAG überzeugt. Zum Beispiel, dass neue Siedlungen ihr eigenes Wasserversorgungsnetz hätten.
Neue Siedlungen hätten eigentlich auch die Chance, dass man einmal ein Experiment macht, die Infrastruktur anders aufzuziehen, mehr dezentrale Wasserentsorgung und Versorgung zu machen. Und wenn man einfach weiterfährt wie bisher mit grossen zentralen Anlagen, dann wissen wir eigentlich, dass wir dafür sehr viel Energieaufwand werden haben, sehr viel Unterhaltskosten werden haben. Und es wäre spannend, bei neuen Anlagen eben auch mal neue Konzepte können auszuprobieren. Dass man weniger zentralistisch baut, dass man dezentralere, modulare Einheiten haben, die eben auch schneller können auf Änderungen reagieren. Und solche Dezentralisierung, die muss gekoppelt sein mit Informationstechnik. Also niemand will eine kleine Kläranlage selber pflegen. Aber wenn sie automatisiert ist und ein Servicetechniker kommt, wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es eine Option. Das heisst, die Kombination von einer Dezentralisierung bei der Anlage und einer Informationstechnologie, die bietet neue Möglichkeiten auch bei der Wasserversorgung und Entsorgung.
Wieso wird das nicht gemacht? Ist man da mutlos?
Ja, in der Bauwirtschaft läuft es meistens mit Kostendruck, oder? Also, und die bewährten Lösungen sind tendenziell billiger. Ähnlich wie man bei der Energiesanierung einen Pionier gebraucht hat, um Häuser zu isolieren und vielleicht Solaranlagen aufs Dach zu stellen, braucht es vielleicht auch bei der Wasserversorgung und Entsorgung Pionier, die mal etwas Neues ausprobieren würden. Und das wäre sehr spannend, glaube ich.
Weil so autonome Wassernetze wären auch billiger, denn Wasserleitungen sind extrem teuer. Ein einheitliches Netz braucht mehr Leitungen und ist logischerweise auch störungsanfälliger. Übrigens, zurzeit befinden sich unter uns im Untergrund 53'000 Kilometer Trinkwasserleitungen. Würde man die Schweizer Wasserleitungen aneinanderreihen, könnte man damit ein Viertelmal die Welt umspannen. Eine Welt, wo die Ressourcen Wasser immer mehr zum Thema wird, was in dieser Sache einiges zu tun gibt, wo die Bauern nicht darum herumkommen, in Bewässerungssysteme zu investieren, wo der Bund nicht darum herumkommt, greifbare Wassernutzungsmethoden anzuwenden, wo man sich muss überlegen muss, wie man die Gletscherseen nützt und das Wasser so vermarktet, dass es auch morgen noch da ist. Denn als Wasserschloss Schweiz stehen wir in der Verantwortung.
Die Schweiz ist dort in einer moralischen Verantwortung, dass wir das Wasser, das wir super in den Alpen kriegen, dass wir das auch in Basel und an der Rhone in superer Form an unsere Nachbarn weitergeben. Und das machen wir auch. Also die Schweiz hat enorm viel investiert, um Vorbildfunktion zu haben in diesem Bereich.
Und die moralische Verpflichtung ist auch verordnet in verschiedenen Vereinbarungen. Wir sind verpflichtet, dass das Wasser, das durch uns durchfließt, sauber bleibt. Das Wasser, das aus unseren Bergen fließt, gehört uns also nur bedingt. Es gehört allen, weil es ohne Wasser kein Leben gibt. Der Wert des Wassers aber, der wird steigen, ist der Bernhard Werli vom Wasserforschungsinstitut EAWAG überzeugt. Dass der Weg aber Wasserkrieg ausbrechen, so wie das immer wieder gesagt wird, ein Szenario, das auch schon Hollywood ausgelotet hat, das glaubt er nicht, sagt er zum Schluss.
Bisher hat man eigentlich den Wasserkonflikt immer können politisch lösen. Das Wasser ist eigentlich eher ein Thema, das die Leute zusammenbringt. Es ist nicht wahr, dass es Wasserkrieg gibt. Bisher gibt es eigentlich keinen Wasserkrieg. Man hat mit dem Thema Wasser immer auch Gespräche gefunden und diplomatische Lösungen. Also das Beispiel mit der Türkei, Syrien und Irak, da gibt es enorme Konflikte, also der Kurdenkonflikt zum Beispiel. Aber auch unter den schwierigsten konfliktuösen Bedingungen haben die Wasserfachleute immer weiter getagt und sich geeinigt auf die Fakten, also wie viel Wasser ist vorhanden, und sie haben sich sogar geeinigt auf mögliche Verteilschlüssel, die sie nachher den Politikern gegeben haben. Weil es ist klar, dass man das Wasser nicht abstellen darf, das ist tödlich. Das ist mal den Politikern auch schnell klar, auch wenn es grosse Konflikte gibt.
Das Wasser kann also zu Zwist und kässigen Tönen führen. Ganz am Ende aber verbindet es mehr, als es entzweit. Das Thema Wasser schafft offenbar, was Politiker allein sonst nicht immer schaffen, als man sich zusammen an den Tisch setzt und Lösungen findet. Denn vor dem Wasser sind wir alle gleich, können nicht ohne.
DS3 im Pott.